Franz Kafka. Das Schloss. 12. Teil.
Als K. aufwachte, glaubte er zuerst kaum geschlafen zu haben. Das Zimmer war unverändert, leer und warm. Alle Wände in Finsternis, die eine Glühlampe über den Bierhähnen erloschen. Auch vor den Fenstern Nacht. Aber als er sich streckte, das Kissen herunterfiel und Bett und Fässer knarrten, kam gleich Peppi, und nun erfuhr er, dass es schon Abend war und er weit über 12 Stunden geschlafen hatte. Die Wirtin hatte einige Male während des Tages nach ihm gefragt, auch Gerstecker, der am Morgen, als K. mit der Wirtin gesprochen hatte, hier im Dunkel beim Bier gewartet, aber dann K. nicht mehr zu stören gewagt hatte, war inzwischen einmal hier gewesen, um nach K. zu sehen. Und schließlich war angeblich auch Frieda gekommen und war einen Augenblick bei K. gestanden. Doch war sie kaum K.s wegen gekommen, sondern weil sie Verschiedenes hier vorzubereiten hatte. Denn am Abend sollte sie ja wieder ihren alten Dienst antreten.
Sie mag dich nicht mehr?
Sie mag dich wohl nicht mehr, fragte Peppi, während sie Kaffee und Kuchen brachte. Aber sie fragte es nicht mehr boshaft nach ihrer früheren Art, sondern traurig, als habe sie inzwischen die Bosheit der Welt kennengelernt, gegenüber der alle eigene Bosheit versagt und sinnlos wird.
Wie zu einem Leidensgenossen sprach sie zu K. Und als er den Kaffee kostete und sie zu sehen glaubte, dass er ihn nicht genug süß finde, lief sie und brachte ihm die volle Zuckerdose. Und K. musste sie gar nicht nach ihrem Leid fragen, sie begann selbst gleich zu erzählen, den Blick starr in K.s Kaffeetopf gerichtet. Als brauche sie eine Ablenkung, selbst während sie erzählte, als könne sie, selbst wenn sie sich mit ihrem Leid beschäftigte, sich ihm nicht ganz hingeben, denn das ginge über ihre Kräfte. Zunächst erfuhr K., dass eigentlich er an Peppis Unglück schuld sei, dass sie es ihm aber nicht nachtrage. Und sie nickte eifrig während der Erzählung, um keinen Widerspruch K.s aufkommen zu lassen. Zuerst habe er Frieda aus dem Ausschank fortgenommen und dadurch Peppis Aufstieg ermöglicht.
Es ist sonst nichts anderes ausdenkbar, was Frieda hätte bewegen können, ihren Posten aufzugeben. Sie gegen ihren Willen auszuheben, wäre ganz unmöglich gewesen. Nur Liebe zu einem Niedrigen, also etwas, was sich mit ihrer Stellung nicht vertrug, konnte sie von ihrem Platze treiben. Sie saß dort im Ausschank wie die Spinne im Netz, hatte überall ihre Fäden, die nur sie kannte.
Und nun verschwand Frieda plötzlich aus dem Ausschank. Es war so plötzlich gekommen, dass der Wirt nicht gleich einen passenden Ersatz zur Hand hatte. Er suchte und sein Blick fiel auf Peppi, die sich freilich entsprechend vorgedrängt hatte.
In jener Zeit liebte sie K., wie sie noch nie jemanden geliebt hatte. Sie war monatelang unten in ihrer winzigen dunklen Kammer gesessen und war vorbereitet, dort Jahre und ungünstigenfalls ihr ganzes Leben unbeachtet zu verbringen. Und nun war plötzlich K. erschienen, ein Held, ein Mädchenbefreier, und hatte ihr den Weg nach oben freigemacht. Er wusste allerdings nichts von ihr, hatte es nicht ihretwegen getan, aber das verschlug ihrer Dankbarkeit nichts. In der Nacht, die ihrer Anstellung vorherging, die Anstellung war noch unsicher, aber doch schon sehr wahrscheinlich, verbrachte sie Stunden damit, mit ihm zu sprechen, ihm ihren Dank ins Ohr zu flüstern. Und es erhöhte noch seine Tat in ihren Augen, dass es gerade Frieda war, deren Last er auf sich genommen hatte. Etwas unbegreiflich Selbstloses lag darin, dass er, um Peppi hervorzuholen, Frieda zu seiner Geliebten machte.
Frieda, ein unhübsches, ältliches, mageres Mädchen mit kurzem, schütterem Haar, das immer irgendwelche Geheimnisse hat, was ja wohl mit ihrem Aussehen zusammenhängt. Ist am Gesicht und Körper die Jämmerlichkeit zweifellos. Muss sie doch wenigstens andere Geheimnisse haben, die niemand nachprüfen kann. Etwa ihr angebliches Verhältnis zu Klamm.
Und da hatte nun Peppi davon geträumt, K. werde, wenn sie die Stellung habe, bittend zu ihr kommen, und sie werde nun die Wahl haben, entweder K. zu erhören und die Stelle zu verlieren oder ihn abzuweisen und weiter zu steigen. Und sie hatte sich zurechtgelegt, sie werde auf alles verzichten und sich zu ihm hinabwenden und ihn wahre Liebe lehren, die er bei Frieda nie erfahren könnte und die unabhängig ist von allen Ehrenstellungen der Welt. Aber dann ist es anders gekommen. Und was war daran schuld? K. vor allem und dann freilich Friedas Durchtriebenheit. K. vor allem.
Was will er? Was ist er für ein sonderbarer Mensch? Wonach strebt er?
Peppi ist das Opfer und alles ist dumm und alles ist verloren.
Was sind das für wichtige Dinge, die ihn beschäftigen und die ihn das Allernächste, das Allerbeste, das Allerschönste vergessen lassen?
Und noch heute Abend soll sie wieder ihren Platz im Mädchenzimmer beziehen.
Und warum? Wegen K. und Frieda.
Wieder zurück in dieses Leben, dem sie kaum entflohen ist, dem sie zwar mit K.s Hilfe, aber doch auch mit größter eigener Anstrengung entflohen ist. Denn in jenem Dienst dort vernachlässigen sich die Mädchen, auch die sonst sorgsamsten. Für wen sollen sie sich schmücken? Niemand sieht sie, bestenfalls das Personal in der Küche. Welcher das genügt, die mag sich schmücken, sonst aber immerfort in ihrem Zimmerchen.
Oder in den Zimmern der Herren, welche in reinen Kleidern auch nur zu betreten Leichtsinn und Verschwendung ist. Und immer in dem künstlichen Licht und in der dumpfen Luft. Es wird immerfort geheizt und eigentlich immer müde. Den einen freien Nachmittag in der Woche verbringt man am besten, indem man ihn in irgendeinem Verschlag in der Küche ruhig und angstlos verschläft.
Ja, man zieht sich kaum an.
Wozu sich also schmücken?
Und nun wurde Peppi plötzlich in den Ausschank versetzt, wo, vorausgesetzt, dass man sich dort behaupten wollte, gerade das Gegenteil nötig war. Wo man immer unter den Augen der Leute war und darunter sehr verwöhnter und aufmerksamer Herren und so man daher immer möglichst fein und angenehm aussehen musste. Nun, das war eine Wendung und Peppi darf von sich sagen, dass sie nichts versäumt hat. Nur wie sie sich in der allerersten Zeit bewähren würde, das war schwierig, weil sie doch ein armes Zimmermädchen war, ohne Kleider und Schmuck. Und weil die Herren nicht die Geduld haben zu warten, wie man sich entwickelt, sondern gleich, ohne Übergang, ein Ausschankmädchen haben wollen, wie es sich gebührt. Sonst wenden sie sich ab. Man sollte denken, ihre Ansprüche wären gar nicht groß, da doch Frieda sie befriedigen konnte. Das ist aber nicht richtig. Peppi hat oft darüber nachgedacht, ist ja auch öfter mit Frieda zusammengekommen und hat eine Zeit lang mit ihr geschlafen. Es ist nicht leicht, Frieda auf die Spur zu kommen.
Wer nicht sehr Acht gibt, und welche Herren geben denn sehr Acht, ist von ihr gleich irregeführt. Niemand weiß genauer als Frieda selbst, wie kläglich sie aussieht.
Manche Nacht hat Frieda darüber geweint, sich an Peppi gedrückt und Peppis Haare um den eigenen Kopf gelegt.
Wenn man sie zum Beispiel zum ersten Mal ihre Haare auflösen sieht, schlägt man vor Mitleid die Hände zusammen. Ein solches Mädchen dürfte, wenn es rechtlich zuginge, nicht einmal Zimmermädchen sein. Sie weiß es auch.
Aber wenn sie im Dienst ist, sind alle Zweifel verschwunden. Sie hält sich für die Allerschönste. Und jedem weiß sie es auf die richtige Weise einzuflößen.
Frieda. Sie kennt die Leute. Das ist ihre eigentliche Kunst. Zum Beispiel ihr Verhältnis mit Klamm. Ja, ihr Verhältnis mit Klamm. Glaubst du nicht daran? Kannst es ja nachprüfen. Geh zu Klamm und frag ihn. Wie schlau, wie schlau.
Und wenn du etwa nicht wagen solltest, wegen einer solchen Anfrage zu Klamm zu gehen, so kannst du die Sache trotzdem nachprüfen. Du brauchst nur zu warten. Klamm wird doch ein derartig falsches Gerücht nicht lange dulden können. Er ist doch gewiss wild dahinterher, was man von ihm im Ausschank und in den Gastzimmern erzählt. Das alles hat für ihn die größte Wichtigkeit. Und ist es falsch, wird er es gleich richtigstellen.
Musik.
aber er stellt es nicht richtig. Nun, dann ist nichts richtig zu stellen. Und es ist die lautere Wahrheit. Was man sieht, ist zwar nur, dass Frieda das Bier in Klamms Zimmer trägt und mit der Bezahlung wieder herauskommt. Aber das, was man nicht sieht, erzählt Frieda und man muss es ihr glauben.
Es hat ja niemand mehr daran gezweifelt, dass Frieda Klamms Geliebte ist. Selbst die, welche es offenbar besser wussten, waren schon zu müde, um zu zweifeln. Sei in Teufels Namen Klamms Geliebte, dachten sie, aber wenn du es schon bist, dann wollen wir es auch an deinem Aufstieg merken.
Aber man merkte nichts. Und Frieda blieb im Ausschank wie bisher und war im Geheimen noch sehr froh, dass es so blieb. Ein Mädchen wie Frieda muss immerfort um ihre Stelle besorgt sein. Natürlich zeigt sie es verständigerweise nicht, eher pflegt sie zu klagen und die Stelle zu verwünschen. Aber im Geheimen beobachtet sie die Stimmung fortwährend. Und so sah sie, wie die Leute gleichgültig wurden. Das Auftreten Friedas war nichts mehr, was auch nur lohnte, die Augen zu heben.
Nicht einmal die Knechte kümmerten sich mehr um sie. Die hielten sich verständigerweise an Olga und dergleichen Mädchen. Immer neue Geschichten von Klamm konnte man auch nicht erfinden. Alles hat Grenzen. Und so entschloss sich die gute Frieda zu etwas Neuem.
Frieda entschloss sich, Skandal zu machen. Sie, die geliebte Klamms, wirft sich irgendeinem Beliebigen, womöglich dem Allergeringsten hin. Das wird Aufsehen machen. Davon wird man lange reden und endlich wird man sich wieder daran erinnern, was es bedeutet, Klamms Geliebte zu sein.
Schwer war es nur, den geeigneten Mann zu finden, mit dem das kluge Spiel zu spielen war. Ein Bekannter Friedas durfte es nicht sein.
Wo findet man aber einen solchen Mann? Friedas Glück führt ihr den Landvermesser in den Ausschank. Vielleicht gerade an dem Abend, an dem ihr der Plan zum ersten Mal in den Sinn kommt.
Ihr Plan ist der Landvermesser.
Der Landvermesser.
Woran denkt er?
Ja, woran denkt denn K.? Was hat er für besondere Dinge im Kopf? Wird er etwas Besonderes erreichen? Eine gute Anstellung? Eine Auszeichnung? Will er etwas derartiges? Nun, dann hätte er es von allem Anfang an anders anstellen müssen. Er ist doch gar nichts.
Nichts!
Es ist ein Jammer, seine Lage anzusehen. Er ist Landvermesser. Das ist vielleicht etwas. Er hat also etwas gelernt, aber wenn man nichts damit anzufangen weiß, ist es doch auch wieder nichts. Und dabei stellt er Ansprüche. Ohne den geringsten Rückhalt zu haben, stellt er Ansprüche. Nicht geradezu, aber man merkt, dass er irgendwelche Ansprüche macht. Das ist doch aufreizend. Ob K. denn wisse, dass sich sogar ein Zimmermädchen etwas vergibt, wenn sie länger mit ihm spricht?
Und mit allen diesen besonderen Ansprüchen plumpst er gleich am ersten Abend in die gröbste Falle. Schämt er sich denn nicht? Was hat ihn denn an Frieda so bestochen? Jetzt könnte er es doch gestehen. Hat sie ihm denn wirklich gefallen können?
Frieda, dieses magere, gelbliche Ding.
Ach nein, er hat sie ja gar nicht angesehen. Sie hat ihm nur gesagt, dass sie Klamms Geliebte sei. Bei ihm schlug das noch als Neuigkeit ein und da war er verloren. Sie aber musste nun ausziehen. Jetzt war natürlich kein Platz mehr für sie im Herrenhof. Peppi hat sie noch am Morgen vor dem Auszug gesehen. Das Personal war zusammengelaufen. Neugierig auf den Anblick war doch jeder. Ihr fiel auf, wie wenig traurig Frieda eigentlich war.
Es war doch im Grunde ein entsetzliches Unglück, das sie betroffen hatte. Sie tat ja auch so, als wenn sie sehr unglücklich wäre.
Aber es war nicht genug. Dieses Spiel konnte Peppi nicht täuschen. Was hielt sie also aufrecht? Etwa das Glück der neuen Liebe?
Nun, diese Erwägung schied aus. Aber was war es sonst?
Was gab ihr die Kraft, sogar gegen Peppi, die damals schon als ihre Nachfolgerin galt, kühl, freundlich zu sein wie immer? Peppi hatte damals nicht genug Zeit, darüber nachzudenken. Sie hatte zu viel zu tun mit den Vorbereitungen für die neue Stelle. Sie sollte sie wahrscheinlich in ein paar Stunden antreten und hatte noch keine schöne Frisur, kein elegantes Kleid.
Das alles musste in ein paar Stunden beschafft werden. Konnte man sich nicht richtig ausstatten, dann war es besser, auf die Stelle überhaupt zu verzichten. Denn dann verlor man sie schon in der ersten halben Stunde ganz gewiss. Es fing ja auch sehr gut an.
Die wenigen Handgriffe und Kenntnisse, die nötig waren, hatte sie schon vorher in Erfahrung gebracht. Kaum war sie im Ausschank, war sie dort schon eingelebt. Niemand vermisste bei der Arbeit Frieda. Erst am zweiten Tag erkundigten sich manche Gäste, wo denn eigentlich Frieda sei. Es geschah kein Fehler, der Wirt war zufrieden. Den ersten Tag war er in seiner Angst immerfort im Ausschank gewesen. Später kam er nur noch hier und da. Schließlich überließ er, da die Kasse stimmte, Peppi schon alles.
Die Eingänge waren durchschnittlich sogar etwas größer als zu Friedas Zeit.
Sie führte Neuerungen ein. Frieda hatte nicht aus Fleiß, sondern aus Geiz, aus Herrschsucht, aus Angst, jemanden etwas von ihren Rechten abzutreten, auch die Knechte, zum Teil wenigstens, besonders wenn jemand zusah, beaufsichtigt. Peppi dagegen wies diese Arbeit völlig den Kellerburschen zu, die dafür ja auch viel besser taugen. So verflogen aufregende, arbeitsvolle, aber erfolgreiche Tage. Wären sie nicht so schnell verflogen, wären ihrer doch ein wenig mehr gewesen.
Vier Tage sind zu wenig, wenn man sich auch bis zur Erschöpfung anstrengt. Vielleicht hätte schon der fünfte Tag genügt. Aber vier Tage waren zu wenig.
Peppi hatte zwar schon in vier Tagen Gönner und Freunde erworben.
Aber es waren doch nur vier Tage.
In vier Tagen kann, wenn Peppi sich dafür einsetzt, Frieda fast, aber doch nicht ganz vergessen werden. Und dann das vielleicht größte Unglück.
In diesen vier Tagen kam Klamm, obwohl er während der ersten beiden Tage im Dorfe war, in das Gastzimmer nicht herunter.
Wäre er gekommen, das wäre Peppis entscheidendste Erprobung gewesen. Eine Erprobung übrigens, die sie am wenigsten fürchtete, auf die sie sich eher freute. Jetzt wird Klamm kommen, dachte sie immerfort und lief hin und her, ohne anderen Grund als die Unruhe der Erwartung und das Verlangen, ihn als Erste sofort bei seinem Eintritt zu sehen.
Wenn doch jetzt Klamm käme.
Aber er kam nicht. Es war ja sinnlos. Wenn Klamm kommen wollte, würde er kommen.
Es war sinnlos. Aber wenn er nicht kam, war ja fast alles sinnlos. Und er kam nicht.
Heute weiß Peppi, warum Klamm nicht kam. Klamm kam nicht herunter, weil Frieda es nicht zuließ.
Nicht durch ihre Bitten hat sie das bewirkt. Ihre Bitten dringen nicht zu Klamm. Aber sie hat, diese Spinne, Verbindungen, von denen niemand etwas weiß. Diese Verbindungen begann sie jetzt auszunutzen.
K. gab ihr die Möglichkeit dazu. Statt bei ihr zu sitzen und sie zu bewachen, hält er sich kaum zu Hause auf. Wandert herum, hat Besprechungen hier und dort. Für alles hat er Aufmerksamkeit, nur nicht für Frieda. Und um ihr schließlich noch mehr Freiheit zu geben, übersiedelt er aus dem Brückenhof in die leere Schule. Das alles ist ja ein schöner Anfang der Flitterwochen. Nun, Peppi ist gewiss die Letzte, die K. Vorwürfe deshalb machen wird, dass er es nicht bei Frieda ausgehalten hat.
Man kann es bei ihr nicht aushalten. Aber warum hat er sie da nicht ganz verlassen? Warum ist er immer wieder zu ihr zurückgekehrt? Warum hat er durch seine Wanderungen den Anschein erweckt, dass er für sie kämpft?
Inzwischen verliert Frieda nicht die Zeit. Sie sitzt in der Schule, wohin sie ja K. wahrscheinlich gelenkt hat, und beobachtet den Herrenhof und beobachtet K. Boten hat sie Ausgezeichnete zur Hand, K.s Gehilfen, die ihr, man begreift es nicht, selbst wenn man K. kennt, begreift man's nicht, K. gänzlich überlässt. Sie schickt sie zu ihren alten Freunden. bringt sich in Erinnerung, klagt darüber, dass sie von einem Mann wie K. gefangen gehalten ist, hetzt gegen Peppi, verkündet ihre baldige Ankunft.
Frieda bittet um Hilfe, beschwört, Klamm nichts zu verraten, tut so, als müsse Klamm geschont werden und dürfe daher auf keinen Fall in den Ausschank hinuntergelassen werden.
Von dieser ganzen Tätigkeit Friedas weiß K. nichts. Wenn er nicht herumwandert, liegt er ahnungslos zu ihren Füßen, während sie die Stunden zählt, die sie noch vom Ausschank trennen.
Da entscheidet sich Frieda endlich aufgrund ihrer Beobachtungen zum großen Schlag. Sie beschließt, zurückzukehren.
Wäre Frieda noch ein, zwei Tage länger in der Schule geblieben, ist Peppi nicht mehr zu vertreiben. Ist endgültig Ausschankmädchen, von allen geliebt und gehalten.
Klamm kommt, trinkt, fühlt sich behaglich und ist, wenn er Friedas Abwesenheit überhaupt bemerkt, mit der Veränderung hochzufrieden. Noch ein, zwei Tage und Frieda mit ihrem Skandal, mit ihren Verbindungen, mit den Gehilfen, mit allem ist ganz und gar vergessen.
Niemals kommt sie mehr hervor. Dann könnte sie sich vielleicht desto fester an K. halten und könnte, vorausgesetzt, dass sie dessen fähig ist, ihn wirklich lieben lernen. Nein, auch das nicht. Denn mehr als einen Tag braucht auch K. nicht mehr, um ihrer überdrüssig zu werden, um zu erkennen, wie schmählich sie ihn täuscht, mit allem, mit ihrer angeblichen Schönheit, ihrer angeblichen Treue und am meisten mit der angeblichen Liebe Klamms. Nur einen Tag noch, nicht mehr, braucht er, um sie mit der ganzen schmutzigen Gehilfenwirtschaft aus dem Hause zu jagen. Man denke, nicht einmal K. braucht mehr. Und da, zwischen diesen beiden Gefahren, da sich förmlich schon das Grab über ihr zu schließen anfängt, K. in seiner Einfalt hält ihr noch den letzten schmalen Weg frei.
Da brennt sie durch. Das hat kaum jemand mehr erwartet. Es geht gegen die Natur.
Plötzlich ist sie es, die K. den noch immer sie Liebenden, immer sie Verfolgenden fortjagt und unter dem nachhelfenden Druck der Freunde und Gehilfen dem Wirt als Retterin erscheint, durch ihren Skandal viel lockender als früher, erwiesenermaßen begehrt von den Niedrigsten wie von den Höchsten. So kommt sie zurück. Der Wirt, mit einem Seitenblick auf Peppi, zögert. Soll er sie opfern, die sich so bewährt hat?
Aber bald ist er überredet. Zu viel spricht für Frieda und vor allem, sie wird ja Klamm für die Gastzimmer zurückgewinnen.
Peppi wird nicht warten, bis Frieda kommt und aus der Übernahme der Stelle einen Triumph macht. Die Kasse hat sie der Wirtin schon übergeben, sie kann gehen. Vorläufig aber musste sie noch alles K. erzählen, damit er, der ohne Hilfe auch jetzt dies noch nicht erkannt hätte, einmal deutlich sieht, wie hässlich er an Peppi gehandelt und wie unglücklich er sie gemacht habe. Freilich, auch er ist dabei nur missbraucht worden. Peppi hatte geendet. Sie wischte sich aufatmend ein paar Tränen von den Augen und Wangen und sah dann K. kopfnickend an, so als wolle sie sagen, im Grunde handle es sich gar nicht um ihr Unglück, sie werde es tragen und brauche hierzu weder Hilfe noch Trost irgendjemandes und K.s am wenigsten. Sie kenne trotz ihrer Jugend das Leben und ihr Unglück sei nur eine Bestätigung ihrer Kenntnisse. Aber um K. handle es sich. Ihm habe sie ein Bild vorhalten wollen, noch nach dem Zusammenbrechen aller ihrer Hoffnungen habe sie das zu tun für nötig gehalten.
Trotzdem sind wir glücklich. Wie selbstmörderisch das Glück sein kann. Es ist die schwere Stunde des Beamten. Man muss sich bescheiden und warten.
Was für eine wilde Fantasie du hast, Peppi, sagte K.
Es ist ja gar nicht wahr, dass du erst jetzt alle diese Dinge entdeckt hast. Das ist ja nichts anderes als Träume aus eurem dunklen, engen Mädchenzimmer unten, die dort an ihrem Platz sind, hier aber im freien Ausschank sich sonderbar ausnehmen.
Frieda! Diese Frieda hat manchmal Klamm das Bier serviert.
Davon kann gar keine Rede sein.
Sie leben mit ihr?
Mit solchen Gedanken konntest du dich hier nicht behaupten. Das ist ja selbstverständlich.
Das ist ja selbstverständlich. Ich tue schon viel mehr, als nötig ist.
Nein, liebe Peppy. Ich bin so wenig missbraucht und betrogen worden wie du.
Das ist alles. Alles.
Und was erzählst du sonst? Ich sei also missbraucht und betrogen worden? Nein.
K. sagte zu Peppy, es ist richtig. Frieda hat mich gegenwärtig verlassen. Oder ist, wie du es ausdrückst, mit einem Gehilfen durchgebrannt. Einen Schimmer der Wahrheit siehst du, und es ist doch wirklich sehr unwahrscheinlich, dass sie noch meine Frau werden wird. Aber es ist ganz und gar unwahr, dass ich ihrer überdrüssig geworden wäre oder sie gar am nächsten Tag schon verjagt hätte. Oder dass sie mich betrogen hätte, wie sonst vielleicht eine Frau einen Mann betrügt. Ihr Zimmermädchen seid gewohnt, durch das Schlüsselloch zu spionieren, und davon behaltet ihr die Denkweise von einer Kleinigkeit, die ihr wirklich seht, ebenso großartig wie falsch auf das Ganze zu schließen.
Die Folge dessen ist, dass ich zum Beispiel in diesem Fall viel weniger weiß als du. Ich kann bei weitem nicht so genau wie du erklären, warum Frieda mich verlassen hat. Die wahrscheinlichste Erklärung scheint mir die auch von dir gestreifte, aber nicht ausgenützte, dass ich sie vernachlässigt habe.
Das ist leider wahr. Ich habe sie vernachlässigt.
Aber das hatte besondere Gründe, die nicht hierher gehören. Ich wäre glücklich, wenn sie zu mir zurückkäme. Aber ich würde gleich wieder anfangen, sie zu vernachlässigen. Es ist so. Da sie bei mir war, bin ich immerfort auf den von dir verlachten Wanderungen gewesen.
Jetzt, da sie weg ist, bin ich fast beschäftigungslos. Bin müde, habe Verlangen nach immer vollständigerer Beschäftigungslosigkeit.
Hast du keinen Rat für mich, Peppy?
Doch, sagte Peppy, plötzlich lebhaft werdend und K. bei den Schultern fassend.
Wir sind beide die Betrogenen. Bleiben wir beisammen. Komm mit hinunter zu den Mädchen.
Solange du über Betrogenwerden klagst, sagte K., kann ich mich nicht mit dir verständigen. Du willst immerfort betrogen worden sein, weil dir das schmeichelt und weil es dich rührt. Die Wahrheit aber ist, dass du für diese Stellung nicht geeignet bist. Wie klar muss diese Nichteignung sein, wenn sogar ich, der deiner Meinung nach Unwissendste, das einsehe?
Du bist ein gutes Mädchen, Peppy, aber es ist nicht ganz leicht, das zu erkennen. Ich zum Beispiel habe dich zuerst für grausam und hochmütig gehalten, das bist du aber nicht. Es ist nur die Stelle, welche dich verwirrt, weil du für sie nicht geeignet bist. Ich will nicht sagen, dass die Stelle für dich zu hoch ist. Es ist ja keine außerordentliche Stelle. Vielleicht ist sie, wenn man genau hinsieht, etwas ehrenvoller als deine frühere Stelle. Im Ganzen aber ist der Unterschied nicht groß. Beide sind eher zum Verwechseln einander ähnlich. Ja, man könnte fast behaupten, dass Zimmermädchensein dem Ausschank vorzuziehen wäre. Denn dort ist man immer unter Sekretären. Hier dagegen muss man, wenn man auch in den Gastzimmern die Vorgesetzten der Sekretäre bedienen darf, doch auch mit ganz niederem Volk sich abgeben, zum Beispiel mit mir. Ich darf ja von Rechts wegen gar nicht anderswo mich aufhalten als eben hier im Ausschank. Und die Möglichkeit, mit mir zu verkehren, sollte so über alle Maßen ehrenvoll sein?
Nun, dir scheint es so. Und vielleicht hast du auch Gründe dafür. Aber eben deshalb bist du ungeeignet.
Es ist eine Stelle wie eine andere. Für dich aber ist sie das Himmelreich. Infolgedessen fasst du alles mit übertriebenem Eifer an. Schmückst dich, wie deiner Meinung nach die Engel geschmückt sind. Sie sind aber in Wirklichkeit anders. Zitterst für die Stelle. Fühlst dich immerfort verfolgt. Suchst alle, die deiner Meinung nach dich stützen könnten, durch übergroße Freundlichkeiten zu gewinnen. Störst sie aber dadurch und stößt sie ab. Denn sie wollen im Wirtshaus Frieden und nicht zu ihren Sorgen noch die Sorgen der Ausschankmädchen. Es ist nur möglich, dass nach Fridas Abgang niemand von den hohen Gästen das Ereignis eigentlich gemerkt hat. Heute aber wissen sie davon und sehnen sich wirklich nach Frida, denn Frida hat alles doch wohl ganz anders geführt. Wie sie auch sonst sein mag und wie sie auch ihre Stelle zu schätzen wusste, im Dienst war sie viel erfahren, kühl und beherrscht. Du hebst es ja selbst hervor, ohne allerdings von der Lehre zu profitieren.
Hast du einmal ihren Blick beachtet? Das war schon gar nicht mehr der Blick eines Ausschankmädchens. Das war schon fast der Blick einer Wirtin.
Alles sah sie. Und dabei auch jeden Einzelnen. Und der Blick, der für den Einzelnen übrig blieb, war noch stark genug, um ihn zu unterwerfen. Was lag daran, dass sie vielleicht ein wenig mager, ein wenig ältlich war, dass man sich reineres Haar vorstellen konnte? Das sind Kleinigkeiten, verglichen mit dem, was sie wirklich hatte. Und derjenige, welchen diese Mängel gestört hatten, hätte damit nur gezeigt, dass ihm der Sinn für Größeres fehlte. Klamm kann man dies gewiss nicht vorwerfen, und es ist nur der falsche Gesichtswinkel eines jungen, unerfahrenen Mädchens, der dich an Klamms Liebe zu Frida nicht glauben lässt.
Klamm scheint dir, und dies mit Recht, unerreichbar.
Und deshalb glaubst du, auch Frida hätte an Klamm nicht herankommen können. Du irrst. Ich würde darin allein Fridas Wort vertrauen, selbst wenn ich nicht untrügliche Beweise dafür hätte. So unglaublich es dir vorkommt und so wenig du es mit deinen Vorstellungen von Welt und Beamtentum und Vornehmheit und Wirkung der Frauenschönheit vereinen kannst, es ist doch wahr. So wie wir hier nebeneinander sitzen und ich deine Hand zwischen die meine nehme, so saßen wohl, als sei es die selbstverständlichste Sache von der Welt, auch Klamm und Frida nebeneinander. Und er kam freiwillig herunter. Ja, eilte sogar herab. Niemand lauerte ihm im Korridor auf und vernachlässigte die übliche Arbeit. Klamm musste sich selbst bemühen, herabzukommen.
Und die Fehler in Fridas Kleidung, vor denen du dich entsetzt hättest, störten ihn gar nicht.
Aber ich tue dir Unrecht. Du erkennst ja selbst sehr gut Fridas Vorzüge, merkst ihre Beobachtungsgabe, ihre Entschlusskraft, ihren Einfluss auf Menschen. Nur deutest du freilich alles falsch. Glaubst, dass sie alles eigensüchtig nur zu ihrem Vorteil und zum Bösen verwende oder gar als Waffe gegen dich. Nein, Peppi, selbst wenn sie solche Pfeile hätte, auf so kleine Entfernung könnte sie sie nicht abschießen. Und eigensüchtig? Eher könnte man sagen, dass sie unter Aufopferung dessen, was sie hatte und dessen, was sie erwarten durfte, uns beiden die Gelegenheit gegeben hat, uns auf höherem Posten zu bewähren, dass wir beide sie aber enttäuscht haben und sie geradezu zwingen, wieder hierher zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob es so ist, auch ist mir meine Schuld gar nicht klar, nur wenn ich mich mit dir vergleiche, taucht mir etwas derartiges auf, so als ob wir uns beide zu sehr, zu lärmend, zu kindisch, zu unerfahren bemüht hätten um etwas, das zum Beispiel mit Fridas Ruhe, mit Fridas Sachlichkeit leicht und unmerklich zu gewinnen ist, durch Weinen, durch Kratzen, durch Zerren zu bekommen.
So wie ein Kind am Tischtuch zerrt, aber nichts gewinnt, sondern nur die ganze Pracht hinunterwirft und sie sich für immer unerreichbar macht.
Ich weiß nicht, ob es so ist, aber dass es eher so ist, als wie du es erzählst, das weiß ich.
»Nun ja«, sagte Peppi, »du bist verliebt in Frida, weil sie dir weggelaufen ist.«
»Es ist nicht schwer, in sie verliebt zu sein, wenn sie weg ist. Aber mag es sein, wie du willst, und magst du in allem Recht haben, auch darin, dass du mich lächerlich machst. Was willst du jetzt tun?«
»Frida hat dich verlassen. Weder nach meiner Erklärung noch nach deiner hast du Hoffnung, dass sie zu dir zurückkommt.«
»Und selbst wenn sie kommen sollte, irgendwo musst du die Zwischenzeit verbringen.« Es ist kalt und du hast weder Arbeit noch Bett. Komm zu uns. Meine Freundinnen werden dir gefallen. Wir werden es dir behaglich machen. Du wirst uns bei der Arbeit helfen, die wirklich für Mädchen allein zu schwer ist. Wir Mädchen werden nicht auf uns angewiesen sein und in der Nacht nicht mehr Angst leiden. Komm zu uns.
Auch meine Freundinnen kennen Frieda. Wir werden dir von ihr Geschichten erzählen, bis du dessen überdrüssig geworden bist.
Komm doch, auch Bilder von Frieda haben wir und werden sie dir zeigen. Damals war Frieda noch bescheidener als heute. Du wirst sie kaum wiedererkennen. Höchstens an ihren Augen, die schon damals gelauert haben. Nun, wirst du also kommen?
K. fragte Pippi, ist es denn erlaubt? Gestern gab es doch noch den großen Skandal, weil ich auf eurem Gang ertappt worden bin. Weil du ertappt wurdest. Aber wenn du bei uns bist, wirst du nicht ertappt werden.
Niemand wird von dir wissen. Nur wir drei.
Ah, es wird lustig sein. Schon kommt mir das Leben dort viel erträglicher vor als vor einem Weilchen noch.
Vielleicht verliere ich jetzt gar nicht so viel dadurch, dass ich von hier fort muss. Du, wir haben uns auch zu dritt nicht gelangweilt. Man muss sich das bittere Leben versüßen. Es wird uns ja schon in der Jugend bitter gemacht. Nun, wir drei halten zusammen.
Wir leben so hübsch, als es dort möglich ist. Besonders Henriette wird dir gefallen.
Aber auch Emilie, ich habe ihn schon von dir erzählt. Man hört dort solche Geschichten ungläubig an, als könne außerhalb des Zimmers eigentlich nichts geschehen. Warm und eng ist es dort und wir drücken uns noch enger aneinander. Nein, obwohl wir aufeinander angewiesen sind, sind wir eigentlich einander nicht überdrüssig geworden. Im Gegenteil, wenn ich an die Freundin denke, ist es mir fast recht, dass ich wieder zurückkomme. Warum soll ich es weiterbringen als sie? Ich glaube, ihre Tränen beim Abschied galten am meisten der Trauer darüber, dass ich das gemeinsame Zimmer verlassen müsste, in die Kälte hinausging. Uns scheint dort alles kalt, was außerhalb des Zimmers ist. Und in den großen, fremden Räumen mit großen, fremden Menschen mich herumschlagen müsse, zu keinem anderen Zweck, als um das Leben zu fristen, was mir doch auch in der gemeinsamen Wirtschaft bisher gelungen war. Sie werden wahrscheinlich gar nicht staunen, wenn ich jetzt zurückkomme. Und nur um mir nachzugeben, werden sie ein wenig weinen und mein Schicksal beklagen. Aber dann werden sie dich sehen und merken, dass es doch gut gewesen ist, dass ich fort war. Dass wir jetzt einen Mann als Helfer und Schutz haben, wird sie glücklich machen.
Und geradezu entzückt werden sie darüber sein, dass alles ein Geheimnis bleiben muss.
Und dass wir durch dieses Geheimnis noch enger verbunden werden als bisher. Komm. Oh, bitte komm zu uns. Es entsteht ja keine Verpflichtung für dich. Du wirst nicht an unser Zimmer für immer gebunden sein, so wie wir. Wenn es dann Frühjahr wird und du anderswo ein Unterkommen findest und es dir bei uns nicht mehr gefällt, kannst du ja gehen. Nur allerdings, das Geheimnis musst du auch dann wahren und nicht etwa uns verraten, denn das wäre dann unsere letzte Stunde im Herrenhof. Und auch sonst musst du natürlich, wenn du bei uns bist, vorsichtig sein, dich nirgends zeigen, wo wir es nicht für ungefährlich ansehen und überhaupt unseren Ratschlägen folgen.
Das ist das Einzige, was dich bindet.
Und daran muss dir ja auch ebenso gelegen sein wie uns.
Sonst bist du aber völlig frei.
Die Arbeit, die wir dir zuteilen werden, wird nicht schwer sein. Davor fürchte dich nicht. Kommst du also?
Wie lange haben wir noch bis zum Frühjahr?
Bis zum Frühjahr?
Der Winter ist bei uns lang.
Ein sehr langer Winter. Und einförmig.
Gegen den Winter sind wir gesichert.
Darüber aber klagen wir unten nicht. Nun, einmal kommt auch das Frühjahr und der Sommer und es hat wohl auch seine Zeit. Aber in der Erinnerung, jetzt, scheint Frühjahr und Sommer so kurz, als wären es nicht viel mehr als 2 Tage. Und selbst an diesen Tagen, auch durch den allerschönsten Tag, fällt dann noch manchmal Schnee.
Der Winter ist bei uns lang. Gegen den Winter sind wir gesichert. Der Winter ist bei uns lang. Gegen den Winter sind wir gesichert. Der Winter ist bei uns lang. Gegen den Winter sind wir gesichert.
Da öffnete sich die Tür. Peppi zuckte zusammen. Sie hatte sich in Gedanken zu sehr aus dem Ausschank entfernt. Aber es war nicht Frieda, es war die Wirtin. Sie tat erstaunt, K. noch hier zu finden.
K. sagte, er hatte den Eindruck gehabt, dass die Wirtin noch mit ihm sprechen wolle. Er bitte um Entschuldigung, wenn das ein Irrtum gewesen sei. Übrigens müsse er nun allerdings gehen. Allzu lange habe er die Schule, wo er Diener sei, sich selbst überlassen. An allem sei die gestrige Vorladung schuld. Er habe noch zu wenig Erfahrung in diesen Dingen. Es werde gewiss nicht wieder geschehen, dass er der Frau Wirtin solche Unannehmlichkeiten mache wie gestern.
Und K. verbeugte sich, um zu gehen. Die Wirtin sah ihn an mit einem Blick, als träume sie. Durch den Blick wurde K. auch länger festgehalten, als er wollte. Nun lächelte sie auch noch ein wenig, und erst durch K.s erstauntes Gesicht wurde sie gewissermaßen geweckt. Es war, als hätte sie eine Antwort auf ihr Lächeln erwartet, und erst jetzt, da sie ausblieb, erwachte sie.
»Du hattest gestern, glaube ich, die Keckheit, etwas über mein Kleid zu sagen.
Du kannst dich nicht erinnern?«
»Zur Keckheit gehört dann hinterher die Feigheit.«
K. entschuldigte sich mit seiner gestrigen Müdigkeit. Es sei gut möglich, dass er gestern etwas geschwätzt habe. Jedenfalls könne er sich nicht mehr erinnern. Was hätte er auch über der Frau Wirtin Kleider haben sagen können, dass sie so schön seien, wie er noch nie welche gesehen habe? Zumindest habe er noch keine Wirtin in solchen Kleidern bei der Arbeit gesehen. »Lasst diese Bemerkungen«, sagte die Wirtin schnell.
»Ich will von dir kein Wort mehr über die Kleider hören. Du hast dich nicht um meine Kleider zu kümmern. Das verbiete ich dir ein für allemal. Was soll denn das heißen, dass du in solchen Kleidern noch keine Wirtin bei der Arbeit gesehen hast?
Was sollen solche sinnlosen Bemerkungen?
Was willst du damit sagen?«
K. bat die Wirtin, sich nicht aufzuregen. Natürlich sei die Bemerkung sinnlos. Er verstehe doch auch gar nichts von Kleidern. In seiner Lage erscheine ihm schon jedes ungeflickte und reine Kleid kostbar. Er sei nur erstaunt gewesen, die Frau Wirtin dort im Gang in der Nacht unter allen den kaum angezogenen Männern in einem so schönen Abendkleid erscheinen zu sehen. Nichts weiter. »Nun also«, sagte die Wirtin,
»endlich scheinst du dich doch an deine gestrige Bemerkung zu erinnern und vervollständigst sie durch weiteren Unsinn.«
»Dass du nichts von Kleidern verstehst, ist richtig. Dann aber unterlasse auch, darum will ich dich ernstlich gebeten haben, darüber abzuurteilen, was kostbare Kleider sind oder unpassende Abendkleider und dergleichen.«
»Überhaupt. Hierbei war es, als überliefe sie ein Kälteschauer, sollst du dir nichts an meinen Kleidern zu schaffen machen.«
»Hörst du?«
Und als K. sich schweigend wieder umwenden wollte, fragte sie,
»Woher hast du denn dein Wissen von den Kleidern?«
K. zuckte die Achseln. Er habe kein Wissen.
»Du sollst dir aber auch keines anmaßen.«
»Du hast keines«, sagte die Wirtin.
»Hörst du?«
»Komm hinüber in das Kontor. Ich werde dir etwas zeigen, dann wirst du deine Keckheiten hoffentlich für immer unterlassen.«
Sie ging voraus durch die Tür. Peppi sprang zu K. Unter dem Vorwand, von K. die Zahlung zu bekommen, verständigten sie sich schnell. Es war sehr leicht, da K. den Hof kannte, dessen Tor in die Seitenstraße führte. Neben dem Tor war ein kleines Pförtchen. Hinter dem wollte Peppi in einer Stunde etwa stehen und es auf dreimaliges Klopfen öffnen. Das Privatkontor lag gegenüber dem Ausschank. Nur der Flur war zu durchqueren. Die Wirtin stand schon im beleuchteten Kontor und sah ungeduldig K. entgegen. Es gab aber noch eine Störung. Gerstecker hatte im Flur gewartet und wollte mit K. sprechen. Es war nicht leicht, ihn abzuschütteln. Auch die Wirtin half mit und verwies Gerstecker seine Zudringlichkeit.
»Wohin denn?«
Man hörte Gerstecker noch rufen, als die Tür schon geschlossen war.
»Wohin denn?«
Und die Worte vermischten sich hässlich mit Seufzern und Husten.
Ein kleines, überheiztes Zimmer.
»Woher hast du denn dein Wissen von den Kleidern?«
»Ein Stehpult und eine eiserne Kasse. An den Längswänden ein Kasten und eine Ottomane. Am meisten Raum nahm der Kasten in Anspruch. Er engte das Zimmer sehr ein. 3 Schiebetüren waren nötig, ihn zu öffnen.«
»Was bist du denn eigentlich?«
»Landvermesser.«
»Was ist denn das?«
Die Wirtin zeigte auf die Ottomane, dass ich K. setzen möge. »Hast du nicht einmal Schneiderei gelernt?« fragte die Wirtin. »Nein, niemals«, sagte K.
»Du sagst nicht die Wahrheit. Warum sagst du denn nicht die Wahrheit?
Auch du sagst sie nicht.
Ich? Du beginnst wohl wieder mit deinen Keckheiten.
Und wenn ich sie nicht sagte, habe ich mich denn vor dir zu verantworten?
Und worin sage ich denn nicht die Wahrheit?
Du bist nicht nur Wirtin, wie du vorgibst.
Sieh mal, du bist voll Entdeckungen.
Die Wirtin fragte Karl, was bin ich denn noch? Deine Keckheiten nehmen nun aber schon wahrhaft Überhand. Ich weiß nicht, was du sonst bist. Ich sehe nur, dass du eine Wirtin bist und außerdem Kleider trägst, die nicht für eine Wirtin passen und wie sie auch sonst meines Wissens niemand hier im Dorfe trägt.
Nun also kommen wir zu dem Eigentlichen. Du kannst es ja nicht verschweigen.
Vielleicht bist du gar nicht keck. Du bist nur wie ein Kind.
Ein Kind, das irgendeine Dummheit weiß und durch nichts dazu gebracht werden könnte, sie zu verschweigen.
Rede also. Was ist das Besondere dieser Kleider?
Du wirst böse sein, wenn ich es sage.
Nein, ich werde darüber lachen. Es wird ja ein kindliches Geschwätz sein. Wie sind also die Kleider?
Nun, sie sind aus gutem Material, recht kostbar, aber sie sind veraltet, überladen, oft überarbeitet, abgenützt und passen weder für deine Jahre noch für deine Gestalt, noch deine Stellung. Sie sind mir aufgefallen, gleich als ich dich das erste Mal sah. Es war vor einer Woche etwa, hier im Flur.
Da haben wir es also. Sie sind veraltet. Und was denn noch?
Und woher willst du das alles wissen?
Das sehe ich. Dazu braucht man keine Belehrung.
Das siehst du so ohne weiteres?
Du musst nirgends nachfragen und weißt gleich, was die Mode verlangt? Da wirst du mir ja unentbehrlich werden, denn für schöne Kleider habe ich allerdings eine Schwäche.
Ein Schrank voll von Kleidern.
Das sind meine.
Sie stieß die Schiebetüren beiseite. Man sah ein Kleid gedrängt am anderen. Dunkle, graue, braune, schwarze Kleider. Alles sorgfältig aufgehängt und ausgebreitet.
Voll von Kleidern.
Das sind meine Kleider. Alle veraltet, überladen, wie du meinst.
Es sind aber nur die Kleider, für die ich oben in meinem Zimmer keinen Platz habe. Dort habe ich noch zwei Schränke voll.
Zwei Schränke. Jeder fast so groß wie dieser.
Staunst du?
Nein, ich habe Ähnliches erwartet. Ich sagte ja, dass du nicht nur Wirtin bist. Du zielst auf etwas anderes ab.
Ich ziele nur darauf ab, mich schön zu kleiden.
Und du bist entweder ein Narr oder ein Kind?
Oder ein sehr böser, gefährlicher Mensch. Geh.
Geh nun, geh schon.
K. war schon im Flur, und Gerstecker hielt ihn wieder am Ärmel fest, als die Wirtin ihm nachrief, ich bekomme morgen ein neues Kleid.
Vielleicht lasse ich dich holen.
Gerstecker, ärgerlich mit der Hand fuchtelnd, so als wolle er von Weitem die ihn störende Wirtin zum Schweigen bringen, forderte K. auf, mit ihm zu gehen. Auf eine nähere Erklärung wollte er sich zuerst nicht einlassen. Den Einwand K.s, dass er jetzt in die Schule gehen müsse, beachtete er kaum. Erst als sich K. dagegen wehrte, von ihm fortgezogen zu werden, sagte ihm Gerstecker, er solle sich nicht sorgen, er werde bei ihm alles haben, was er brauche. Den Schuldienerposten könne er aufgeben, er möge nur endlich kommen, den ganzen Tag warte er nun schon auf ihn, seine Mutter wisse gar nicht, wo er sei. K. fragte langsam ihm nachgebend, wofür er ihm denn Kost und Wohnung geben wolle. Gerstecker antwortete nur flüchtig, er brauche K. zur Aushilfe bei den Pferden, er selbst habe jetzt andere Geschäfte, aber nun möge K. sich doch nicht so von ihm ziehen lassen und ihm nicht unnötige Schwierigkeiten machen. Wolle er Bezahlung, er werde ihm auch Bezahlung geben.
Aber nun blieb K. stehen, trotz allen Zerrens. Er verstehe ja gar nichts von Pferden. Das sei doch auch nicht nötig, sagte Gerstecker ungeduldig und faltete vor Ärger die Hände, um K. zum Mitgehen zu bewegen. Ich weiß, warum du mich mitnehmen willst, sagte nun endlich K. Gerstecker war es gleichgültig, was K. wusste. Weil du glaubst, dass ich bei Erlanger etwas für dich durchsetzen kann.
Gewiss. Was läge mir sonst an dir?
K. lachte, hing sich an Gersteckers Arm und ließ sich von ihm durch die Finsternis führen.
Die Stube war nur vom Herdfeuer matt beleuchtet und von einem Kerzenstumpf, bei dessen Licht jemand in einer Nische gebeugt unter den dort vortretenden schiefen Dachbalken in einem Buche las. Es war Gersteckers Mutter. Sie reichte K. die zitternde Hand und ließ ihn neben sich niedersetzen.
Mühselig sprach sie. Man hatte Mühe, sie zu verstehen. Aber was sie sagte...
Klamm. Klamm.
Franz Kafka, Das Schloss, 12. Teil. Erzähler Michael Rotschopf. K. David Striesow. Beobachter vom Schloss Werner Wölbern. Frauenstimme Delilah Piasco. Peppi Anna Drexler. Wirtin vom Herrenhof Margit Bendokat. Gerstecker Vovo Habdank. Ton und Technik Markus Huber, Andreas Meinitzberger und Adele Kurzil. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung, Regie und Musik Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion Herbert Kapfer.